Es ist Samstagabend, irgendwann um die Jahrtausendwende. Du ziehst dir die Lippen nochmal mit klebrigem Lipgloss nach und wartest auf den Moment, in dem Viva rübersäppt zu fünf Frauen in Plateauschuhen, die dir erklären, dass du ab jetzt Girlpower hast.
Du hast keine Streaming-Plattform, keinen Algorithmus, der dir irgendwas vorschlägt, was du hören sollst, sondern nur Geduld und Hoffnung, dass dein Lieblingsvideo gleich kommt. Dein Herz schlägt schneller, wenn das Intro beginnt.
Genau da beginnt unsere Reise heute. Willkommen bei Berühmt, Begehrt, Beneidet, der Girl Group Edition. Die habt ihr euch ja auch gewünscht. Wir reden heute über die Top 7 der Girl Groups, die nicht nur Charts dominiert haben, sondern ganze Jahrgänge geprägt haben. Von Posterwänden bis zur Art, wie wir über Freundschaft, Liebe und Selbstbewusstsein denken.
Girl Groups waren damals mehr als Musik. Sie waren emotionale Orientierungssysteme. Jede von ihnen hatte eine Rolle und man hat sich mindestens einer zugeordnet. Manchmal sogar heimlich, damit es niemand merkt. Die Selbstbewusste, die Wilde, die Sportliche, die Elegante. Irgendwo dazwischen fand man sich wieder. Stimmt's, Jan?
Das fragst du mich nächste Woche nochmal, wenn die Boys dran sind. Ja, Manja? Wir haben uns für euch Plattenverkäufe, Nummer 1 Hits und Streaming-Rekorde angeschaut.
Aber wir haben auch, wie immer, unser persönliches Veto daneben gelegt. Denn Pop ist schließlich keine Excel-Tabelle, sondern eine Erinnerung in Gänsehautform.
Und wir gucken nicht nur auf die großen Hits, die wir alle mitsingen können. Wir reden auch über die unbequemen Momente. Wer wäre fast am Ruhm zerbrochen? Wo haben Manager geschraubt? Und wo haben Frauen sich durchgebissen, obwohl alles dagegen sprach?
Kleine Warnung, wir dürfen aus rechtlichen Gründen die Songs leider nicht einspielen. Du wirst also mit deiner inneren Musikbox arbeiten müssen. Aber wir versprechen dir, sobald wir die ersten Namen sagen, gehen in deinem Kopf ohnehin die Intros los.
Wir zählen runter von Platz 7 bis zur absoluten Nummer 1 und fangen mit einer Gruppe an, bei der plötzlich ganz Deutschland gemerkt hat, Girlgroups können auch deutsch sein und trotzdem international klingen.
Es ist Herbst 2000. Deutschland sitzt vor dem Fernseher und schaut einer Idee zu, die sich damals noch Experiment nannte. Eine Castingshow, in der aus hunderten Kandidaten eine Girlgroup gebaut werden soll. Popstars auf RTL 2. Aus diesen Castinghallen in Berlin, Frankfurt und anderen Großstädten kommen 5 Frauen, die alles andere als glatt aussehen.
Absolut, Manja. Da ist Nadja aus Frankfurt, Lucy aus Bulgarien mit dem rollenden R und der großen Stimme, Sandy, das Mädchen von nebenan und Vanessa, die schüchterne Berlinerin, Jessica, die Frankfurterin und das Beeindruckende ist, man sieht ihnen beim Wachsen zu.
Damals sind die Castings noch nicht im Netflix-Glossy-Style, sondern wirken manchmal eher wie Sporthalle mit Neonlicht. Du siehst Lucy, die in ihrer Einzimmerwohnung auf einer ausziehbaren Couch schläft, während sie davon träumt, irgendwann auf einer Bühne zu stehen.
Alle 5 Frauen wirken so, als hätten sie genauso gut im Bus neben dir sitzen können. Und plötzlich kommt dieser Moment, an dem ProSieben verkündet, die Band steht fest. No Angels. Und in ganz vielen Kinderzimmern ploppt gleichzeitig der Gedanke auf, die könnten meine Freundinnen sein, nur mit Mikro.
Ja, und Daylight in Your Eyes schießt Anfang 2001 direkt auf Platz 1 und bleibt da über Wochen. Das Debütalbum Elements verkauft sich wie verrückt. 1,2 Millionen Vorbestellungen für eine Band, die ein halbes Jahr vorher noch nicht existierte. Ich meine, das ist der Wahnsinn. Und der hat was mit dem Ballermann zu tun. Erzähl doch du, Jan.
Nicht ganz, Manja, aber Mallorca ist es, denn ein großer Teil der Gesangsspuren entsteht in einem Studio auf Mallorca, in winzigen Räumen mit Etagenbetten. Die 5 teilen sich Zimmer, üben Choreos auf dem Flur und Lucy erzählt später, dass sie teilweise nachts weitergesungen haben, weil tagsüber die Flugzeuge so tief über die Insel donnerten, dass keine Aufnahme zu gebrauchen war.
Doch während draußen Euphorie herrscht, die Fans immer mehr werden, läuft hinter den Kulissen eine andere Dynamik. Interviews im Halbstundentakt, kaum Schlaf, Verträge, die später als extrem einseitig beschrieben werden, mit Beteiligungen, die angeblich in keinem Verhältnis zu den Verkaufszahlen stehen. Und plötzlich wird klar, dass Girl Power und Industrie eben 2 unterschiedliche Ebenen haben.
Jessica, die im Fernsehen immer strahlt, erzählt später, dass sie teilweise nicht mehr wusste, ob es Tag oder Nacht ist. 2003 sagt sie, Ich kann nicht mehr. Sie steigt aus mit einem Satz, der sitzt. Ich will wieder wissen, wie sich ein normaler Tag anfühlt.
Die anderen versuchen zunächst, den Traum weiterzutragen. Es gibt eine zweite Platte. Es gibt Now Us. Und den Versuch einer internationaleren Ausrichtung. Aber die Magie der Anfangsjahre ist schwer zurückzuholen. Trotzdem bleibt diese erste Phase der No Angels für viele von uns ein eingefrorener Glücksmoment.
Was ich an den No Angels mag, wenn du heute in eine Ü30-Party stolperst und irgendwo Daylight in Your Eyes angespielt wird, brauchst du nur 2 Sekunden Intro und du siehst, wie Leute, die längst in Führungspositionen sitzen, reflexartig die alte Choreo tanzen.
Schönes Bild, Jan, ja. Sie haben auf jeden Fall gezeigt, dass eine Girlgroup nicht aus L.A. kommen muss, um relevant zu sein. Sie haben uns die Illusion gegeben, dass Talent aus dem Fernseher direkt ins Leben springen kann. Und sie haben gleichzeitig gezeigt, wie schnell ein Traum an Tempo gewinnt, das man kaum kontrollieren kann. Deshalb stehen sie bei uns auf Platz 7, als Anfang einer Bewegung, die immer noch größer werden sollte.
Bestimmt habt ihr schon eure eigene Idee, welche Band die Nummer 6 sein sollte. Einmal kurz den Namen laut sagen, denn jetzt kommen wir mit unserer und an die haben jetzt bestimmt die wenigsten gedacht.
Das glaube ich auch, Jan, denn auf Platz 6 steht bei uns eine Band, die sich fast heimlich in die Geschichtsbücher geschrieben hat und das mit einem Kunststück, das sonst fast nie funktioniert. Die Band hat mehrfach ihr Gesicht gewechselt und doch nie ihre Identität verloren. Na, habt ihr es? Genau, die Rede ist von den Sugar Babes.
3 Teenager aus London, alle so zwischen 13 und 16, die sich Ende der 90er finden. Siobhan, die eher wie das introvertierte Mädchen aus einer Kunst-AG wirkt. Keisha, die aus einer jamaikanischen Familie stammt und eine Stimme hat, die locker jede Schulaula ausfüllen würde. Und Mutya, Tochter einer philippinischen Mutter, die mit verwaschenem Eyeliner, Trainingshose und dieser rauen Stimme daherkommt, die man eher im Underground als in den Popcharts erwartet.
Das Label platziert sie unter dem Namen Sugar Babes, halb süß, halb rotzig und lässt sie los. Ihr Debütalbum One Touch erscheint im Jahr 2000 und mit Overload landen sie den absoluten Hit. Doch mit dem Erfolg wächst natürlich auch der Druck.
Ja, Manja, denn Siobhan, die introvertierteste der 3, kämpft bereits mit Depressionen und dem Gefühl, in diesem ganzen Konstrukt zu wenig Kontrolle zu haben. Tournee, Promo, Fotoshootings. Das, was für die meisten wie ein Traum aussieht, ist für sie eher eine Dauerüberforderung. Und man darf nicht vergessen, damals ist sie gerade mal 17 Jahre alt.
Naja, und statt innezuhalten, ersetzt das Label sie durch Heidi Range. Die war vorher übrigens bei den Atomic Kitten auch einer Girlgroup. Der Ersatz galt damals als riskanter Schritt. Viele glaubten, das sei das Ende der Band. Doch Freak Like Me wird ein Nummer-1-Hit und klingt wie eine Zukunftsvision.
Doch intern bleibt es unruhig und weitere Umbesetzungen folgen. Irgendwann steht eine Version der Band auf der Bühne, in der kein einziges Gründungsmitglied mehr dabei ist. Und genau da stellt sich die Frage, ist eine Girlgroup ein Logo, ein Markenname, ein Produkt oder ist sie die Summe der Persönlichkeiten, die sie ursprünglich geformt haben?
Ja, Jan, die Fans diskutieren das jahrelang und es fühlt sich an, als würde man eine Band verlieren, die noch existiert. Das eigentlich Berührende kommt jetzt, denn die 3 ursprünglichen Mitglieder begegnen sich nach all den Jahren wieder.
Und sie sprechen sich aus und stellen fest, wie sehr sie gegeneinander ausgespielt wurden und wie stark der Druck war, zu funktionieren. Sie erkämpfen sich ihren Bandnamen zurück, was in der Branche ein starkes Zeichen ist, und plötzlich steht das Originaltrio wieder gemeinsam auf der Bühne.
Boah, ich krieg gleich Gänsehaut. Boah. Mädels, das heißt, es lohnt sich zu kämpfen und zusammenzuhalten. Wenn sie heute wieder gemeinsam auf einer Bühne stehen und Overload in Originalbesetzung singen, dann ist das auch ein stiller Mittelfinger an eine Branche, die dachte, man könne Gesichter beliebig austauschen.
Die Sugar Babes stehen für uns auf Platz 6, weil sie eine Girlgroup sind, die durch alle Stürme hindurch beweist. Man kann sich verlieren, wiederfinden, neu zusammensetzen und trotzdem dieselbe Band sein.
Und wenn man verstehen will, wie Girlgroups im 21. Jahrhundert funktionieren, muss man nach Südkorea schauen. Und genau da kommt die Band für unseren Platz 5 her. Blackpink. Pink. Ganz ehrlich, da weiß man manchmal nicht mehr, wo die Musik aufhört und das Phänomen beginnt.
Und das müssen wir kurz näher beleuchten, denn stellt euch vor, vier junge Frauen, die in einem Trainingssystem aufwachsen, das eher wie eine Elite-Sportakademie funktioniert. Und in nur wenigen Jahren werden sie zu weltweiten Gesichtern einer Popkultur, die keine Sprachgrenzen kennt. Wirklich beeindruckend, oder?
Total. Und das hat so gar nichts von einem romantischen Traum. Aber fangen wir von vorne an. Das Grundprinzip dieses Trainingssystems ist faszinierend und brutal zugleich. Stell dir vor, du bist 13, 14, 15 Jahre alt, meldest dich für ein Casting bei einem der großen südkoreanischen Entertainment-Konzerne an, YG in diesem Fall.
Wenn du genommen wirst, ziehst du von zu Hause aus, lebst in Wohnheimen, dein Tag besteht aus Training, Training, Training. Gesang, Tanz, Sprache, Mediencoaching. Der Schulweg ist praktisch durch ein Studio ersetzt worden. Jenny, Rosé, Jisoo und Lisa haben Jahre in diesem System verbracht, bevor die Welt überhaupt ihren Namen kannte.
Der Alltag dieser jungen Frauen besteht aus Gesangsunterricht, Tanzproben, Sprachtraining und permanenter Bewertung. Jeder Auftritt wird analysiert, jede Bewegung überprüft, jede öffentliche Aussage strategisch begleitet.
Wahnsinn! Als To-Do 2018 erscheint, wirkt alles makellos choreografiert. Aber hinter dieser Perfektion stehen blaue Knie und schlaflose Nächte. Der Lohn? Blackpink werden innerhalb kürzester Zeit zu einem globalen Phänomen. Ihre Videos brechen Rekorde, ihre Songs laufen weltweit in Clubs. Sie stehen als erste asiatische Girlgroup als Headliner bei Coachella und verschieben damit kulturelle Grenzen.
Gleichzeitig wächst aber der Druck, immer noch größer, noch perfekter zu sein. Und das Internet vergisst keine Schwäche. Der Anspruch ist immer, liefern, liefern, immer strahlen, immer funktionieren.
Blackpink sind damit Symbol einer globalisierten Popwelt, in der Erfolg messbar ist, in Klicks, Streams und Markenverträgen. Sie sind der Spiegel einer neuen Perfektionsära.
Ja, dass Blackpink bei uns, ich sag mal, nur auf Platz 5 stehen, ist dabei eigentlich keine Abwertung. Es ist eher ein Hinweis darauf, dass ihre Geschichte noch nicht abgeschlossen ist. No Angels und Sugar Babes betrachten wir heute rückblickend. Bei Blackpink sitzen wir sozusagen noch mit im Auto auf dem Weg, der ganz sicher noch nicht zu Ende erzählt ist.
Von der perfekten Maschinerie in Seoul landen wir mit Platz 4 mitten im wilden, unberechenbaren Süden der USA, Atlanta, Georgia, Anfang der 90er. TLC sind nicht nur eine Girlgroup, sie sind ein Statement mit drei Buchstaben, das R&B neu erfunden hat. T-Boss, Left Eye und Chili kommen aus völlig unterschiedlichen Welten. T-Boss mit ihrer Sichelzellanämie, die sie schon als Kind gezeichnet hat. Eine vererbte schwere Bluterkrankung, die extrem starke Schmerzen, Müdigkeit, Infektionen und Organschäden auslöst. Chili, die erst als Tänzerin anfängt, und Left Eye, deren Leben von Anfang an ein Drahtseilakt zwischen Genie und Selbstzerstörung ist.
TLC in ihren Baggy Jeans und einer klaren Haltung bringen mit Ain't Too Proud to Beg einen Sound in die Charts, der selbstbewusst und ungeschönt ist. Sie tragen übrigens Kondome als Accessoires. Ja, und diese Kondomohrstecker waren kein Gag, wirklich nicht. TLC haben als erste Girlgroup offen über Safer Sex gesprochen, während andere noch über harmlosen Herzschmerz singen. Sie wollten aufklären, provozieren und Verantwortung übernehmen. Das war damals radikal und mutig zugleich.
Mit Waterfalls 1995 liefern sie einen Song, der vor AIDS warnt und gleichzeitig ein Welthit wird. No Scrubs 1999 ist eine klare Ansage an Männer, die nichts beitragen außer Ego. Doch während ihre Alben sich millionenfach verkaufen, melden TLC Insolvenz an. Das liegt nicht an schlechter Buchhaltung, sondern an Vertragskonstruktionen, die sie finanziell kaum beteiligen.
Left Eye spricht das öffentlich aus, live im Fernsehen, ohne Umschweife. Sie sagt sinngemäß, wir verkaufen Millionen und sehen trotzdem kein Geld. Das ist ein Tabubruch in einer Branche, die solche Dinge lieber intern klärt. Und plötzlich wird klar, dass Ruhm nicht automatisch Fairness bedeutet.
1994 zündet Left Eye im Streit mit einem NFL-Spieler dessen Haus an. Und die Schlagzeilen sind riesig. Doch wer genauer hinsieht, erkennt eine junge Frau, die unter enormem Druck steht und keine gesunde Ventilstruktur hat. Sie bekommt Bewährung, zieht sich zurück, sucht spirituelle Orientierung in Honduras und es endet tragisch. Denn 2002 stirbt sie dort bei einem Autounfall mit nur 30 Jahren.
So schlimm, so schlimm. Ich erinnere mich daran, Jan. Dieser Moment ist damals wie ein Schock, der durch die Musikwelt geht. TLC stehen plötzlich vor der Frage, ob sie weitermachen oder das Kapitel schließen. T-Boss und Chili entscheiden sich bewusst dafür, das Vermächtnis nicht sterben zu lassen. Sie treten weiter auf. Man könnte böse an Kalkül denken. Aber das war es nicht. Es geschah aus Respekt.
Gleichzeitig haben beide Frauen sehr eigene Wege gefunden. T-Boss hat Bücher geschrieben, spricht offen über ihre Gesundheit, engagiert sich für Menschen mit Sichelzellanämie und ist so eine Art große Schwester der R&B-Community geworden. Chili taucht immer wieder in TV-Shows auf, war bei Dancing with the Stars, arbeitet an eigenen Projekten, ist aber vor allem so etwas wie die Hüterin der TLC-Marke.
No Scrubs läuft heute auf Partys immer noch, in Serien, auf Social Media und die Botschaft ist auch noch aktuell. Es gibt immer wieder neue Kooperationen, Gastauftritte. Sie werden für Samples angefragt, stehen mit jüngeren Künstlerinnen auf der Bühne, die sie als Vorbilder sehen.
Dadurch sind TLC 2026 so ein bisschen wie lebende Denkmäler, aber im besten Sinne. Nicht eingestaubt, sondern beweglich. Ihre Songs laufen auf TikTok, ihre Aussagen von damals wirken heute fast prophetisch.
Ich mag das Bild, dass zwei Frauen um die 50 auf der Bühne stehen, No Scrubs performen und unten im Publikum drei Generationen gleichzeitig mitsingen. Die, die es damals auf CD hatten, die, die es von den Eltern kennen und die, die den Song über irgendwelche Memes entdeckt haben. TLC existieren also noch und sie sind für uns ein würdiger Platz 4.
Jetzt wird's richtig spannend. Platz 3 geht an Destiny's Child. Die Geschichte fängt ganz bescheiden in Houston, Texas an, in stickigen Kirchenräumen voller Gospelmusik, wo kleine Mädchen in weißen Roben Hymnen schmettern, die einem durch Mark und Bein gehen. Da steht Matthew Knowles, Beyoncés Vater, mit einem Blick wie ein Profiler und sucht sich die Talentiertesten raus.
Genau, und im Jahr 1990 stellt er dann Girls Time zusammen. Und ja, er hat die Band nicht nur entdeckt, er hat sie quasi selbst zusammengeschraubt, wie ein Schweizer Uhrwerk aus Einzelteilen, hat entschieden, wer reinpasst und wer nicht.
Beyoncé ist damals erst 9 Jahre alt, Kelly Rowland ebenfalls 9. Und es gibt die Zwillingsschwestern Latavia und Latoya. Alle kommen sie aus demselben Kirchenchor und teilen diesen Traum von der großen Bühne.
Und Kelly zieht sogar als kleines Mädchen bei Beyoncés Familie ein, weil bei ihr zu Hause nach der Trennung der Eltern richtig alles chaotisch und finanziell eng wird. Deshalb reden die beiden auch heute noch wie echte Schwestern voneinander. Das ist keine PR-Nummer, sondern echte Bindung.
Stell dir mal vor, Manja, die Mädels haben noch normal die Schule besucht, mussten Hausaufgaben machen, während sie abends bis Mitternacht Proben haben. Ein Wahnsinnsaufwand für Kinder in dem Alter. Aber sie wollen es, den großen Traum von der Musikkarriere in die Realität umsetzen. Später lernen sie auch keine klassischen Berufe, sondern bauen stattdessen ihre Karrieren rund um Musik und Performance weiter auf.
Ja, und Matthew Knowles auch. Er arbeitet damals als Vertriebsleiter, hat einen super sicheren Job mit Festgehalt und Benefits. Aber er wirft ein und sagt sowas wie jetzt oder nie. Er wird ihr Vollzeitmanager, nimmt Kredite auf, finanziert Demos, Probenräume, sogar die ersten Musikvideos zahlt er aus eigener Tasche.
Sein Ziel ist von Anfang an Columbia Records, das große amerikanische Label, und er kämpft sich tatsächlich durch, weil er weiß, dass sie dorthin gehören. Aber die ersten Jahre sind alles andere als ein Traumstart. Es ist ein einziger Kampf. Sie treten bei lokalen Talentshows auf, wo sie oft mit Buhrufen oder Gleichgültigkeit vom Publikum empfangen werden. Die Soundanlage versagt ständig und die Jury ist alles andere als beeindruckt.
Also da braucht man schon absoluten Biss, mehr als Durchhaltevermögen, um nicht aufzugeben. Das ist der absolute Wahnsinn und das in jungen Jahren. Es gibt eine Anekdote, Jan, denn damals verlieren sie wohl sogar gegen eine Band mit einem Xylophon. Ja? Und die Mädels haben wohl dann auf der Rückfahrt im Auto geweint ohne Ende, während Beyoncés Vater auf der Fahrt stundenlang geschwiegen hat.
Erst 1997 kommt der Durchbruch bei LaFace Records. No, No, No wird ein fetter Hit und ihr Debütalbum verkauft sich 3 Millionen Mal, was damals riesig war. Bills, Bills, Bills kommt 1998 und hält sich 7 Wochen auf Platz 1 in den US-Charts.
Doch während draußen gefeiert wird, entstehen intern Spannungen, die nicht mehr zu übersehen sind. Verträge, Machtverhältnisse und Managemententscheidungen beginnen die Dynamik zu verändern. Der mediale Knall kommt, als Say My Name im Fernsehen läuft und plötzlich 2 neue Gesichter im Video auftauchen.
Genau, die Zwillinge sind nicht mehr dabei. Michelle Williams ist neu und die Fans erfahren es zeitgleich mit der Öffentlichkeit. Es folgen Gerichtsverfahren, Interviews, Gerüchte und mitten in diesem Sturm müssen 3 junge Frauen lächeln und performen.
Survivor wird zur musikalischen Antwort auf genau dieses Chaos. Und man spürt, dass dieser Song mehr ist als ein Refrain. Kelly Rowland spricht später offen darüber, wie sehr sie mit dem Gefühl kämpfte, immer im Schatten zu stehen. Beyoncé entwickelt sich zur Frontfigur mit einer Bühnenpräsenz, die fast magnetisch wirkt.
Und dennoch funktioniert das Trio als Einheit, weil Professionalität manchmal stärker ist als persönliche Zweifel. Was Destiny's Child besonders macht, ist das Doppel-D.
Was?
Ich meine natürlich diese Mischung aus Disziplin und Drama. Hinter den Kulissen wird minutiös geplant, auf der Bühne wirkt alles mühelos. Sie liefern Performance für Performance, während die Schlagzeilen nie ganz verstummen. Und genau dieser Kontrast macht ihre Geschichte so spannend.
Na klar. Ich bin ganz bei dir, Jan. Nach der Auflösung starteten Solokarrieren, die kaum größer hätten sein können. Beyoncé wird zur Ikone, Kelly feiert eigene Hits, Michelle findet ihren Weg im Gospel und im Musical.
Doch Destiny's Child bleibt das Fundament, der Ursprung dieser Kraft. Und deshalb stehen sie für uns auf Platz 3, als Girlgroup, die Macht, Kontrolle und Talent in einem Atemzug verkörpert.
Ihr dürft jetzt für euch ganz kurz raten, wen ihr auf Platz 2 gevotet hättet. Denn wir kommen mit einer Band, die ihr vielleicht nicht auf dem Schirm habt. Und jetzt wird's spannend. Denn bevor es Girl Power gab, gab es Motown. Gleich werdet ihr verstehen. Schließt vielleicht ganz kurz die Augen.
Stellt euch vor, wir sind in Detroit, 60er Jahre, in gigantischen Sozialwohnblöcken, wo Armut und Hoffnung Tür an Tür hausen, leben 3 junge Frauen mit großen Stimmen und noch größeren Träumen. Neben Diana Ross gibt es noch Mary und Florence und sie gründen The Supremes. Ein Produzent erkennt früh ihr Potenzial. Er schickt sie in die sogenannte Charm School, wo sie lernen, wie man sich bewegt, spricht und repräsentiert.
Das Ziel ist klar. Sie sollen in Wohnzimmern laufen, die bis dahin nur weißen Künstlern vorbehalten waren. Where Did Our Love Go wird 1964 ein Welthit. Und plötzlich sind sie überall. Sie treten in der Ed Sullivan Show auf und erreichen ein Publikum, das sie vorher nie gesehen hat. Während draußen die Bürgerrechtsbewegung tobt, stehen sie im Abendkleid im Scheinwerferlicht.
Doch Erfolg ist selten gerecht verteilt und Florence wird zunehmend aus dem Rampenlicht gedrängt. Diana Ross wird zur zentralen Figur aufgebaut, ihre Solokarriere wird vorbereitet, während Florence mit Depressionen und Alkohol kämpft. 1976 stirbt sie verarmt, weit entfernt vom Glamour der frühen Jahre. Und diese Geschichte ist ebenso Teil des Mythos wie die Hits.
Diana Ross startet 1970 solo mit Ain't No Mountain High Enough auf Platz 1. Mary schreibt später Bücher wie Dreamgirl, Glory und kämpft Jahrzehnte um ihre Tantiemen. Aber das Vermächtnis ist enorm. Beyoncé hat sie gecovert, Alicia Keys nennt sie als Vorbilder.
Rock and Roll Hall of Fame 1988. Sie bauen Brücken von Soul in weiße Charts, von schwarzen Frauen ins Rampenlicht. Someday We'll Be Together läuft heute noch. Pure, greifbare Geschichte. Die Supremes sind unser Platz 2. Sie zeigen brutal ehrlich, Ruhm kann heilen und zerstören. Und jetzt kommen wir zu Platz 1. 5 Britinnen, die die Welt nicht nur erobern, sondern komplett umkrempeln.
Okay, ihr habt's euch wahrscheinlich schon gedacht. Platz 1 geht an 5 Londonerinnen, die Popgeschichte geschrieben haben. Die Spice Girls. Und wer zu jung ist, here comes your Crashkurs. Mel B, die Wilde, Mel C, die Sportliche, Emma, das süße Baby, Harry, die Freche Und natürlich Victoria Posch, weil sie damals immer mit teuren Fummeln aufkreuzte.
1994, irgendwo in einem Castingraum mit Neonlicht und Nervosität. Manager Simon Faller sucht Mädels mit Power. Die Anzeige lautete wohl quasi: freche Frauen, Bock auf Bühnenchaos, und zack, Girl Power ist geboren, bevor das überhaupt Trend war.
Die Spice Girls sind keine Kinderstars, sondern echte Girls Next Door. Gary Kellnert, Victoria posiert fürs Model-Portfolio, Mel B jobbt bei Fastfood-Ketten und dann werden sie in ein Haus, ich sag mal salopp, gesteckt, tanzen bis die Beine brennen und schreiben einen Song auf einer Serviette. Wannabe.
Ob's jetzt wirklich eine Serviette war, aber dieser Titel geht durch die Decke. 1996 erscheint Wannabe und plötzlich ist Pop nicht mehr nur Unterhaltung, sondern ein Statement. Mel B, Mel C, Emma, Gary und Victoria sind keine austauschbaren Stimmen, sondern klar definierte Charaktere mit eigener Haltung.
Sie schreiben an Songs mit, sie mischen sich ein, sie nehmen Raum ein und sie treffen den Nerv einer Generation, die laut sein will. Tragen Plateauschuhe höher als der Eiffelturm, Union Jack Mini-Kleider, die man heute im Museum zeigen könnte. Das war kein Pop, das war ein Aufstand in Glitzer. Girl Power in Musikvideos gelebt.
Sie lachen laut in Interviews, widersprechen Moderatoren und wirken dabei nie entschuldigend. Der Film Spice World macht sie endgültig zu einem globalen Phänomen. Sie sind überall, auf Brotdosen, auf Postern, auf Titelseiten, aber Backstage gibt es zu dieser Zeit untereinander schon jede Menge Streit, Tränen und Müdigkeit. Aber keines der Mädels lässt die Krone fallen.
Ja, bis Gary 1998 plötzlich sagt, sinngemäß, ich brauche Freiheit. Und die Welt hält kurz den Atem an. Die Fans weinen bittere Tränen. Und trotzdem, der Song Goodbye schafft es direkt auf Platz 1. 100 Shows, Millionen Fans und trotz einem Reunion-Versuch gehen sie wieder getrennte Wege.
Ja, am Ende führen die fünf Frauen ihre eigenen Leben. Victoria wird Modekönigin, Gary Bestseller-Autorin, Mel C rennt Marathons, Emma macht Radio und Mel B coacht The Voice. Wenn heute Wannabe läuft, ist das mehr als nur ein Nostalgiesong. Es ist ein Lebensgefühl. Ganz ehrlich, sie wollten alles: Ruhm, Freundschaft, Freiheit und sie haben es bekommen.
Absolut. Girlgroups sind mehr als nur Choreos und Glitzer. Sie sind eine Zeitkapsel voller Mut, Freundschaft und Drama. Und jede Generation hat ihre eigene.
Ja, und selbst wenn sich Bands trennen, der Spirit bleibt. Dieses Gefühl von wir schaffen das zusammen, das überlebt jede Chartliste. Vielleicht sitzt gerade irgendwo da draußen ein Mädchen und sieht sich zum wiederholten Mal ihr Lieblingsvideo auf YouTube an.
Vielleicht singst du mit, noch ein bisschen schief, aber mit ganzem Herzen. Vielleicht träumst du von einer Bühne und vier Freundinnen an deiner Seite.
Und vielleicht beginnt genau dort die nächste Geschichte. Bleibt mutig und traut euch was.
Danke fürs Zuhören und bis dann, sagen Manja
und Jan.